ARD.
Das Prinzip soziale Medien, das ist an sich nicht schlecht. Schlecht aber ist die Art, wie die großen Tech-Konzerne diese betreiben. Und dazu gibt's heute schon Alternativen, sagt mein Gast in dieser Folge. Wir diskutieren darüber, ob es möglich ist, Millionen von User auf nicht kommerzielle Plattformen zu locken. Außerdem geht's in dieser Folge um den Frieden und die Kirche. Politikum-Kommentatorin Mithu Sanyal ist sauer, weil sie findet, dass die deutschen Kirchen ihre pazifistische Grundhaltung gerade verwässern. Zuerst aber mal eine kleine Krankmeldung von mir.
Politikum, der Meinungspodcast.
Mit Philipp Anft, hallo zusammen. Es ist diese ganz besondere Arbeitszeit im Jahr. Die Tannenbäume nadeln ins Großraumbüro, Glühweinkonsum in der Teeküche ist plötzlich sozial akzeptiert und trotzdem sind die Gänge leer, denn alle sind krank. Da gibt's neue Zahlen.
Demnach steigen die Fehltage durch Krankmeldungen insgesamt an. 2016 waren es deutschlandweit noch 18 Tage. Vergangenes Jahr im Bundesdurchschnitt 4 Tage mehr.
Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben Daten der Betriebskrankenkassen ausgewertet und festgestellt, die Deutschen sind häufiger und länger krankgeschrieben. Jetzt könnte man sagen, kein Problem, BRD, das ist in Ordnung, schon dich, bleib ein bisschen im Bett. Aber statt gute Besserung hört man immer öfter sowas hier.
Ich glaube, dass es den deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insgesamt etwas zu leicht gemacht wird, tatsächlich krank zu sein. Das liegt auch an der telefonischen Krankschreibung, gegen die wir uns sehr intensiv wenden, weil wir glauben, dass auch das die Hürde für die senkt, die die Entgeltfortzahlung missbrauchen.
Cornelius Neumann-Redlin, Hauptgeschäftsführer der Bremer Unternehmensverbände. Aber lehnen wir uns wirklich schon bei leichtem Unwohlsein in der Hängematte der Sozialleistungen zurück? Müssten wir da ein paar dieser jahreszeitlichen Tannenzweige reinlegen, damit es nicht so gemütlich ist und wir uns endlich wieder aufraffen? Ehrlich gesagt, nervt mich das Bild vom satten, faulen Arbeitnehmer, der nur darauf wartet, bis ihn Doc Holliday wieder mal ins Ferienlager schickt. Das übersieht nämlich gerne, dass wir seit 5 Jahren eine brandneue Infektionskrankheit abonniert haben, auf die wir alle dankend verzichtet hätten.
Wir haben mit Covid-19 eine weitere große Atemwegserkrankung dazu bekommen, die es vorher einfach nicht gab. Die macht ungefähr genauso eine hohe Krankheitslast wie die saisonale Grippe, die Influenza. Und die ist jedes Jahr schon deutlich spürbar. Die ist volkswirtschaftlich spürbar.
Infektiologe Leif Erik Sander von der Charité. Auch die regionale Verteilung der Krankentage lässt einige Rückschlüsse zu, dass die Angestellten in der Ruhrgebietsstadt Herne im Durchschnitt doppelt so viele Krankheitstage nehmen wie die im bayerischen Kreis Starnberg, liegt vermutlich nicht daran, dass man im Stadtgarten Wanne-Eickel so schön blau machen kann, sondern daran, dass im Pott halt ein paar mehr Malocher-Jobs beheimatet sind. In Reinigungs-, Verkehrs-, Logistik- oder Fertigungsberufen melden sich nämlich besonders viele Menschen krank. Das sind halt die Jobs, die auf die Knochen gehen. Wer also weniger Krankentage will, der sollte die Arbeitsbedingungen verbessern. Denn von sozialer Kälte wird der Schnupfen garantiert nicht besser.
Bitte beachten Sie, dieser Podcast setzt Meinungen frei, die sich durch mobile Luftfiltergeräte nicht beseitigen lassen.
Apropos Krankheit. Jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat schon mal online nach Infos über Depressionen gesucht. Das ist das Ergebnis des Deutschlandbarometers Depression, einer aktuellen Umfrage. Nicht überraschend, aber irgendwie doch paradox, oder? Es ist ja eben unsere massive Internetnutzung, die unter Verdacht steht, für den Anstieg psychischer Erkrankungen verantwortlich zu sein. Vor allem den großen kommerziellen sozialen Netzwerken wird oft vorgeworfen, unsere Psyche zu belasten und mit ihren Algorithmen nebenbei auch noch unsere Demokratie zu gefährden. Fake News, Polarisierung, Emotionalisierung. Der Medienwissenschaftler Martin André, der zieht folgendes Fazit.
Es ist nicht möglich, in meinen Augen zu einer anderen Schlussfolgerung zu kommen, als dass diese Unternehmen nicht demokratie-compliant sind. Ich würde aus meiner Meinung sogar sagen, sie sind aktiv antidemokratisch.
Mein Gast heute sagt, das Problem ist nicht das Grundprinzip soziales Netzwerk, sondern die Art, wie die großen Tech-Konzerne diese Netzwerke betreiben. Mit Alternativen könnten wir uns und die Demokratie sogar stärken und das sollten wir schleunigst tun. Björn Staschen ist Journalist und Medienwissenschaftler. Er hat die Initiative Safe Social mitgegründet und ist deren Geschäftsführer. Und er möchte damit die sozialen Medien retten. Hallo, Herr Staschen.
Hallo, moin, moin.
Fangen wir mal bei Ihnen persönlich an. Facebook, Instagram, TikTok. Sind Sie da irgendwo noch vertreten?
Nein, ich habe die Aktivität auf allen meinen Accounts eingestellt. Man sieht sie zwar noch, weil ich Sorge habe, dass sie sonst jemand anders benutzt, bin aber nicht mehr aktiv und das schon seit knapp 2 Jahren.
Mhm. Warum? Was läuft da falsch bei diesen großen Plattformen Ihrer Meinung nach?
Das, was Martin André eben gesagt hat, das stimmt. Diese Plattformen sind bestenfalls so ausgestattet, wie wir sie erleben, damit sie die Gewinne ihrer Besitzer maximieren. Schlimmstenfalls, und das sieht man immer deutlicher, verbinden sie damit auch eine Weltsicht und ein Ziel, nämlich, dass wenige Menschen, die viel Geld haben, vor allem in den USA, aber auch in China, bestimmen, wer wann was wo sieht. Und damit beeinflussen sie beispielsweise massiv unsere Wahlkämpfe. Das haben wir im letzten Bundestagswahlkampf gesehen. Und das gefährdet unsere Demokratie. Da müssen wir dringend ran.
Das ist ja nichts Neues. Da diskutieren wir ja schon relativ lange drüber. Und das scheint relativ wenige Leute zu beeindrucken. Rund 45 Millionen Menschen in Deutschland benutzen Instagram beispielsweise. Also fast die Hälfte der Bevölkerung. Oder nach der Zahl sogar mehr als die Hälfte. 25 Millionen nutzen TikTok. Wo wollen Sie diese Menschen denn alternativ hinbekommen?
Zum einen müssen wir die Debatte, die auf den großen Social-Media-Plattformen stattfindet, wieder gerechter machen. Das heißt, wir müssen diesen Monopolen Regeln geben, damit sie unsere Demokratie nicht mehr gefährden. Ich sag mal ein Beispiel. Wenn ich heute auf meinem Internetblog einen richtig guten Text geschrieben habe und den verlinken will, dann kann ich das auf Instagram gar nicht. Ich muss den Link ja in der Bio verstecken, den müssen Nutzende lange suchen. Und dann bleibt man auch noch in dem Browser, den mir diese Instagram-App zur Verfügung stellt. Warum ist es so? Nicht, weil es technisch nicht möglich wäre, sondern weil mich Instagram möglichst lange in seinem Silo halten will. Dass solche Links nach draußen, also abgewertet, erschwert, diskriminiert werden, das muss sich aus unserer Sicht dringend ändern. Und die Alternativen, die wir stärken wollen, die gibt es schon. Das sind Netzwerke wie beispielsweise Mastodon, das Fediverse, auch Blue Sky hat gute Ansätze. Da ist heute noch wenig los. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass Menschen das teilweise in ihrer Freizeit, teilweise mit sehr geringen wirtschaftlichen Mitteln aufgebaut haben. David gegen den Big Tech Goliath. Und deswegen müssen wir unser Augenmerk in diese Richtung lenken und diese Alternativen stärken.
Aber ist es nicht auch ein Problem, dass diese Alternativen ein bisschen komplizierter zu bedienen sind und nicht ganz so nutzernah? Also Mastodon Beispiel. Ich habe mich da angemeldet vor ein paar Jahren, als es mir bei Twitter bzw. X quasi zu viel wurde, jeden Tag da die neuen Geistesblitze von Elon Musk lesen zu müssen. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, wenn ich mich nicht richtig einarbeite hier in Mastodon, dann funktioniert das nicht. Also funktioniert das in der Masse?
Warum sind diese Netzwerke, warum erscheinen die uns noch weniger zugänglich, noch weniger attraktiv, noch weniger sexy, sag ich mal? Das liegt natürlich daran, dass Google und Co. Milliarden zur Verfügung hatten, um ihre Benutzeroberflächen so zu verbessern, dass wir am Ende auf dem Sofa liegen und uns von TikTok bescrollen lassen, Doomscrolling. Und dieses Geld stand und steht für die Nutzeroberflächen von alternativen Plattformen eben gar nicht zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen Geld, um diese Plattform massenkompatibel zu machen. Und wir müssen mit den Menschen, mit den Nutzenden, mit Communities ins Gespräch darüber kommen, was braucht ihr eigentlich von einer Plattform, damit ihr euch wohlfühlt? Denn auch wenn über 40 Millionen Deutsche diese Plattform nutzen, wie sie sagen, viele sind unzufrieden. Wir sehen ja gerade auch bei jungen Leuten, dass sie sich wünschen, dass sie weniger Handynutzungszeit hätten. Es gibt sogar eine Mehrheit von jungen Menschen, die sich dafür aussprechen, dass es Altersbegrenzungen beispielsweise für Social Media gibt. Insofern, wir sehen so ein Nebeneinander von massiver Nutzung, aber auch der Erkenntnis, dass es uns irgendwie nicht gut tut. Und da müssen wir dringend ran. Und da muss Fördergeld rein. Da müssen wir alle investieren. Da müssen wir alle uns bemühen, um diese Plattform besser zu machen und so aufzubauen, dass sie unserer Demokratie eben nutzen.
Mhm. Trotzdem muss es ja dann erstmal einen Anreiz geben, zu wechseln. Weil es braucht ja die Masse. Die Leute gehen zu den Netzwerken, wo ihre Freunde sind oder wo es eben die Angebote gibt, die sie sehen wollen. Wie erzeugen wir das?
Wir brauchen eben auch richtig gute Inhalte in diesen offenen Netzwerken. Da wären ARD und ZDF für mich zum Beispiel gute Adressaten. Warum öffnen Sie Ihre Mediatheken nicht für diese offenen Netzwerke, damit ich beispielsweise dem Tatort-Kanal von einem Service wie Mastodon aus folgen kann? Dazu müssen auch die Behörden, die Bibliotheken, die Schwimmbäder in diese Netzwerke und ihre Öffnungszeiten, die neuesten Bücher, all diese Informationen, die mit öffentlichem Geld hergestellt werden. All diese Informationen müssen sich auf den offenen Plattformen finden, damit wir als Gesellschaft die eben so attraktiv machen, dass jeder die nutzen möchte. Ist vollkommen klar. Es reicht nicht zu sagen, Das ist politisch korrekt. Das reicht nicht aus, um die Mehrheit zu überzeugen. Die Mehrheit überzeugen wir, wenn sie Bedürfnisse befriedigt sieht. Und das müssen wir dringend erreichen.
Aber sind das nicht alles eher nur Nebendarsteller in der großen Welt der Social Media? Also die Öffentlich-Rechtlichen in allen Ehren, aber die wirklichen Millionen-Follower haben ja große Influencer, wegen denen die Leute sich da anmelden.
Die Mehrheit in dieser Gesellschaft sind immer noch wir. Wir Nutzenden. Und wenn wir Nutzenden sehen, dass in unserer Demokratie manches schiefläuft, weil Social Media so ist, wie es ist heute, dann müssen wir agieren. Es gibt auch starke, große Accounts auf diesen alternativen Plattformen. Ich sage mal ein Beispiel. Marc-Uwe Kling mit 60.000 Folgenden auf Mastodon ist jemand, der durchaus als Influencer auch in diesem Netzwerk wirkt. Und davon brauchen wir mehr. Ich glaube, wir müssen auch mit Influencern darüber sprechen, ob sie eigentlich glücklich sind damit, dass sie ihr gesamtes Geschäftsmodell, ihr Leben, ihre Existenz abhängig machen von einem Blackbox-Algorithmus. Ich habe viele getroffen, die mir sagen, ich habe keine Alternative, ich hätte gerne eine. Wo ist die? Die müssen wir gemeinsam bauen.
Sie haben ja eben auch darüber gesprochen, dass es gelingen muss, die großen Plattformen, die es schon gibt, also Insta, TikTok beispielsweise, mehr zu öffnen. Jetzt haben diese Plattformen ja eine enorme Marktmacht. Sie haben gerade außerdem noch Donald Trump im Rücken. Also wenn man da wirklich mit Regulierung dran wird, dann werden die ziemlich zurückschlagen. Halten Sie es für realistisch, den wirklich da in Ihr Geschäftskonzept reinreden zu können?
Ich halte es für dringend erforderlich. Denn das, was im Moment von den USA als Weltsicht auch in andere Demokratien überschwappt und diese infiziert, das passt nicht zu unseren europäischen Werten und das ist nicht gesund für unsere Gesellschaften. Insofern würde ich mir wünschen, dass die Europäische Kommission das, was sie an Instrumentarium hat, um Big Tech zu regulieren, sehr viel bewusster und klarer einsetzt. Und wir müssen auch daran arbeiten, dass diese Regeln noch, ich sag mal, angemessener werden. Denn heute haben wir es mit Monopolen zu tun. Sagen Sie mir einen Markt, auf dem Monopole im Meinungsbereich zugelassen sind. Jeder Verleger in Deutschland, jeder Fernsehsender darf nur eine bestimmte Zahl von Menschen erreichen. Wenn die Reichweite zu groß wird, dann werden Übernahmen zwischen Zeitungsverlagen beispielsweise gar nicht erlaubt oder zwischen Fernsehsendern. Warum dürfen denn Big Tech-Monopole so massiv Meinung beeinflussen? Es geht ja nicht darum, dass wir die unnötig beschneiden wollen. Wir müssen ran an die Monopole. Denn Monopole gefährden den Markt, gefährden Meinungsbildung. Und nur darum geht es. Es geht darum, den Wettbewerb wieder fair zu machen.
Sie haben ja jetzt quasi die Politik in die Pflicht genommen, aber eben auch die etablierten Medien, die öffentlich-rechtlichen Medien beispielsweise. Was würden Sie denn sagen, wie hart muss dieser Schnitt sein? Also sollten beispielsweise ARD und ZDF jetzt hingehen und sagen, so, wir stellen alle Aktivitäten ein auf Instagram, auf TikTok?
Es gibt eine sehr gute Strategie, die wir im Moment vielen empfehlen, die heißt Plus Eins. Beginnt damit, eure Inhalte auch auf offenen Netzwerken zu verbreiten. Denn ohne jede Frage sind so viele Menschen heute auf den Big Tech-Plattformen unterwegs, dass wir die nicht von heute auf morgen verlieren dürfen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch einen Auftrag, diese Menschen zu erreichen. Insofern Plus Eins, lasst uns die Alternative mit guten Inhalten stärken. Und wenn dann in 3, 4 oder 5 Jahren der Moment kommt, wo Menschen Alternativen suchen, weil beispielsweise eine Plattform wie Instagram irgendwelche Regierungsvorgaben aus den USA umsetzt und die Verbreitung von LGBTQ-Inhalten, was auch immer, weiter einschränkt, dann sind die Alternativen da. Also Plus Eins zusätzlich auch auf die guten Netzwerke und dann sehen wir weiter.
Herr Staschen, vielen Dank.
Gerne.
Björn Staschen ist Journalist und Medienwissenschaftler. Er hat die Initiative Safe Social mitbegründet und ist der Geschäftsführer dort. Heute war er mein Gast im Politikum Meinungspodcast. Eine der wenigen Parteien, die in sozialen Medien richtig gut ankommt, das ist die AfD. Und das passt tatsächlich gut zu der These, über die wir in der letzten Folge Politikum diskutiert haben. Der Journalist und Autor Justus Bender war da zu Gast und hat gesagt, die politischen Versuche der AfD, das Wasser abzugraben, die scheitern oft daran, dass man es mit rationaler Politik versucht, es den AfD-Wählerinnen und Wählern aber vor allem um Gefühle geht. Dazu hat sich ein Hörer oder eine Hörerin gemeldet. Er oder sie wähle die AfD, aber nicht aus dem emotionalen Grund Angst, sondern wegen einer fehlgeleiteten Migrations- und Wirtschaftspolitik. In der Diskussion habe er oder sie sich deshalb überhaupt nicht wiedergefunden. Es ging im Gespräch auch kurz um ein AfD-Verbotsverfahren und auch dazu haben wir skeptische Rückmeldungen bekommen. Unter anderem Jürgen Wittmann hält nichts davon.
Das Gedankengut und die Leute, die sind einfach da. Man kann jetzt vielleicht Partei verbieten, aber die würden halt dann einfach zu einer anderen Partei gehen. Also sie würden halt dann die CDU unterwandern oder BSW würde wieder stärker werden oder sie würden halt vielleicht wieder eine neue Partei gründen.
Ja, auch Justus Bender, der Autor in der letzten Folge, hat ja im Gespräch ausgeführt, dass die Hürden sehr hoch wären für ein solches Verbot und noch lange nicht klar ist, ob es eine Grundlage dafür gibt. Vielen Dank für die Beiträge. Wenn Sie Ihre Meinung loswerden wollen zu irgendeinem Thema, melden Sie sich gerne. Unsere Nummer für Sprachnachrichten ist die 0172 253 0042. Finden Sie auch immer in den Shownotes, genau wie unsere Mailadresse politikum@wdr.de. Welche Art von Plan kann den Frieden bringen für die Ukraine? Das wird gerade über den Atlantik hinweg diskutiert. Und auch die deutsche evangelische Kirche hat sich Gedanken gemacht zum Thema Frieden. Vor 2 Wochen ist eine Denkschrift rausgekommen, die doch deutlich anders klingt, als man es von Friedensbewegungen und Ostermärschen so gewohnt ist. In Verteidigung muss investiert werden, steht da zum Beispiel drin, um Menschen zu schützen. Und auch Atomwaffen könnten politisch notwendig sein, wenn der Verzicht auf sie eine Bedrohung darstellt. Stellen würde. Das klingt nicht unbedingt nach die zweite Wange hinhalten. Politikum-Kommentatorin Mitu Sanyal ist wütend über diese Haltungsänderung der Kirche. Gerade die müsse in diesen Zeiten am Pazifismus festhalten. Diskutieren wir jetzt.
Politikum. Küchentisch.
Hallo Mitu.
Ich grüße dich.
Was hat dich denn so entsetzt an dieser Friedensdenkschrift?
Alles? Nee, ich glaube der Satz, christlicher Pazifismus ist als allgemeine politische Theorie ethisch nicht mehr zu begründen. So wie bitte? Mhm. Dass die evangelische Kirche, Pazifismus ist einer ihrer Grundwerte. Wenn die den aufgeben, wofür brauchen wir die Kirche dann noch? Um Kanonen zu segnen? Das hat die Kirche ja in den vergangenen Kriegen auch schon fleißig gemacht. Also ich bin, du hast recht, wirklich erschüttert.
Jetzt hat sich die evangelische Kirche ja, glaube ich, nicht leicht gemacht mit dieser Denkschrift. Die Ratsvorsitzende der EKD, Kirsten Fehrs, die hat es so erklärt.
Wir haben einen Kompass entwickelt, der versucht, die Menschen in diesen schwierigen Dilemmata zu begleiten. Sowohl den Soldaten als auch diejenigen, die auf der Friedensdemonstration darum ringen, wie man in dieser Situation wirklich eine gute Meinung, eine vernünftige Meinung bilden kann.
Man hört so ein bisschen an, sie ist zerrissen, aber sie sagt eben, man müsste der veränderten politischen Weltlage auch Rechnung tragen als Kirche. Was sagst du dazu?
Ja, genau. Und Frieden notfalls eben auch mit Waffen schaffen. Das ist so ein bisschen wie Pazifismus ist nur was für Friedenszeiten. Ne? Das ist die Aussage, die dahinter steht. Aber im Frieden brauchen wir keinen Pazifismus. Wir brauchen Pazifismus jetzt, um in diesen nicht nur militärisch, sondern ja auch rhetorisch total hochgerüsteten Zeiten zu deeskalieren. Und stattdessen betet die evangelische Kirche die Talking Points unserer Regierung herunter, ohne die zu hinterfragen. Ja, Aufrüstung ist alternativlos. Ja, Krieg ist zwar schlimm, aber die anderen haben halt angefangen. Nein, was ist denn aus Du sollst nicht töten geworden? Das ist das 5. Gebot.
Das könntest du aber auch die katholische Kirche fragen. Die ist ja noch ein bisschen näher dran an den 10 Geboten. Und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat sich in einem Positionspapier schon im September für militärische Abschreckung ausgesprochen.
Ja, und da frage ich mich, was da der Papst wohl dazu gesagt hätte. Also ich weiß, was der Papst dazu gesagt hätte, weil es steht ja alles in seinem Buch mit dem Titel Frieden. Da steht, widersteht der Versuchung, Waffen zu befürworten. Da steht, Krieg ist immer eine Niederlage. Da steht, Krieg ist niemals heilig, nur der Frieden ist heilig. Und dann sagt die katholische Kirche Deutschlands, ja, wir sind ja auch gegen Krieg, aber um Krieg zu verhindern, müssen wir halt aufrüsten.
Du bleibst dabei, die Kirchen sollten beim reinen Pazifismus bleiben, aber die haben ja ihre Einstellung jetzt nicht zum Spaß geändert. Die russische Regierung hat nun mal die Ukraine angegriffen, sie bedroht offen auch andere westliche Länder, auch mit Atomwaffen. Wenn die Kirche jetzt sagt, um Menschen vor Gewalt zu schützen, ist manchmal Gegengewalt nötig, dann ist das doch eigentlich nur realistisch, oder?
Das wäre realistisch, wenn wir vorher alle anderen Mittel ausschöpfen würden. Aber dafür müssten wir überhaupt erst einmal über diese Alternativen reden. Stattdessen tun wir so, als wäre Pazifismus dasselbe wie Passivität. Da legt man halt einfach nur die Hände in den Schoß und lässt die anderen machen. Aber Pazifismus ist ja genau das Gegenteil davon. Es ist die radikale Überzeugung, dass alle Menschenleben gleich viel wert sind und dass wir deshalb halt andere Wege finden müssen, Konflikte zu lösen, als durch Krieg. Und jetzt zu sagen, och, Krieg ist auch ein Mittel zum Frieden, das ist echt schon zynisch. Und konkret geht es ja zum Beispiel in der Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche um Waffenlieferungen, die zwar als Sünde empfinden, aber dass das nun auch einfach jetzt notwendig, das ist immer notwendig und alternativlos und notwendig. Haben die sich mal von Friedensforschern beraten lassen, dann wüssten die, dass Waffenlieferungen nicht nur in der Regel den Konflikt eskalieren, sondern dass die Waffen danach auch noch den Weg zum nächsten Krieg finden und zum nächsten und zum nächsten. Und dann kann echt niemand mehr kontrollieren, ob die Seite, die unsere Waffen dann einsetzt, sich ans Völkerrecht hält.
Ist es nicht so, dass Waffen aber in einer Situation wie der jetzigen in der Ukraine nicht eben auch Verhandlungen ermöglichen können? Denn nur wer sich gegen einen solchen Angriff wehren kann, der kann ja auch mit dem Angreifer verhandeln, sonst kann er halt nur kapitulieren. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Na, da muss man halt sehr vorsichtig sein, weil Aufrüstung kann halt eben auch dazu führen, Konflikte zu eskalieren. Da gibt es ganz, ganz viel Forschung zu, aber darauf beziehen wir uns ja überhaupt nicht. Stattdessen reden wir über Waffen, als wären die die alleinige Lösung. Und es ist wirklich wichtig festzuhalten, Staaten verhandeln nicht nur, weil die Angst voreinander haben, sondern auch, weil wir als Weltgemeinschaft aufeinander angewiesen sind, zum Beispiel was Handel angeht. Und Militärstrategen sprechen im Moment ja von einem neuen Kalten Krieg. Und im alten Kalten Krieg hat Willy Brandt, der wahrscheinlich zu Recht am meisten geliebte deutsche Kanzler, Willy Brandt damals mit der Sowjetunion verhandelt. Der hat Entspannungsgespräche mit denen geführt. Und damals haben wir der Sowjetunion ja auch keinen Deut mehr vertraut als heute Russland, weil die Alternative ein Atomkrieg zwischen dem Ostblock und dem Westblock gewesen wäre. So bin ich noch aufgewachsen, dass wir alle Angst vor dem atomaren Erstschlag hatten, egal von welcher Seite, weil dann Europa in Schutt und Asche gelegt worden wäre.
Und deshalb muss auch heute Pazifismus Fürsprecher haben. Das sollten die Kirchen sein, sagt Mitu Sanyal im Politico Meinungspodcast. Danke dir.
Ich danke dir.
Gerade sind wir schon kurz am Kalten Krieg vorbeigeschrammt und aus diesem Teil der Weltgeschichte kann man noch viel rausholen, sogar preisgekröntes Kinderfernsehen. In den USA ist nämlich gerade eine Serie über das Leben in der DDR ausgezeichnet worden mit einem International Emmy, also einem sehr renommierten TV-Preis. Auf Fritzis Spuren, wie war das so in der DDR? So heißt die Produktion vom Mitteldeutschen Rundfunk. Das ist so eine Art Zeitreise in den Alltag der DDR und Regisseur Ralf Kukula ist natürlich begeistert von dem Preis.
Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen und jetzt haben wir das geschafft und es ist so unglaublich. Für das Kinderprogramm der ARD ist es das erste Mal, dass es ein Emmy gibt und dass es ausgerechnet ein solches Thema ist, dass es bis nach New York geschafft hat und diesen großen Preis gewinnt. Ich finde, das ist sensationell.
Das stimmt und vielleicht ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass die Welt noch einiges lernen kann aus der besonderen Geschichte Deutschlands. Manchmal können Mauern, Grenzen und gar Konflikte verschwinden, die unüberwindbar schienen. Immer gut, sich daran zu erinnern. Das war Politikum, der Meinungspodcast. Ich bin Philipp Anft. Machen Sie es gut.
WDR 5.